Ja, ein Psalm. Die Psalmen sind die Gebete, die Lieder Israels, gesammelt in einem Buch. Und wenn man die Psalmen studiert, merkt man, dass der Gebrauch der Psalmen, wenn man die Psalmen betet und singt, dass das alles in die Anbetung führt. Es führt dazu, dass man Gott immer größer erkennt und immer mehr schätzt und immer mehr erkennt, wie er wirklich ist. Und in den Psalmen gibt es verschiedene Gruppen. Und hier befinden wir uns gerade in einer Gruppe von Psalm 95 bis 99, wo es in besonderer Weise darum geht, dass Gott der König ist. Das sind die Königspsalmen. Jahwe, der Herr, ist König. So fängt unser Psalm an. Und die verschiedenen Psalmen haben natürlich ihre eigenen Schwerpunkte. Was macht Gott als König? Was ist das Besondere an ihm? Manchmal geht es um die Schöpfung, manchmal geht es um Rettung vor Feinden. Und dann ist die Stimmung häufig sehr fröhlich, ausgelassen, mit viel Jubel verbunden. Aber dieser Psalm hat einen etwas anderen Schwerpunkt. Hier geht es um die Heiligkeit Gottes. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Dreimal wird in diesem Psalm gesagt, dass Gott heilig ist. Der dreimal heilige Gott. Und man kann diese Feststellung der Heiligkeit Gottes auch nehmen, um den Psalm in drei Teile zu gliedern. Jeder Abschnitt wird abgeschlossen mit dieser Feststellung. Heilig ist der Herr. Und jeder Abschnitt betont eine Eigenschaft oder eine Besonderheit dieser Heiligkeit. Deswegen möchte ich uns einladen, heute Morgen über die Heiligkeit Gottes nachzudenken mit diesem Psalm und Gott dadurch ein bisschen tiefer kennenzulernen. Erstmal aber die Frage, was ist überhaupt Heiligkeit? Heiligkeit oder heilig, das sind Worte, das sind Begriffe, die in der Bibel sehr häufig verwendet werden, um Gott zu beschreiben. Also wenn man darüber reden würde, was sind so die Kerneigenschaften Gottes, was ist das Wichtigste am Wesen Gottes, dann wird die Heiligkeit mit Sicherheit auftauchen. In der Bibel einen ganz klaren Schwerpunkt. Aber was genau ist Heiligkeit? Heiligkeit, kann man vielleicht sagen, ist Andersartigkeit. Heiligkeit ist alles das, was Gott anders macht als jedes andere Geschöpf, als jede andere Person. Alles, was ihn unterscheidet, trägt dazu bei, dass er anders ist, zu seiner Heiligkeit. Und das ist ein bisschen anders, als wir manchmal über Heiligkeit nachdenken. Manchmal denken wir über Heiligkeit nach als Sündlosigkeit, also das Fehlen von Sünde oder so eine moralische Vollkommenheit. Und manchmal könnte man meinen, so, ja, dass Gott heilig ist, was heißt das? Naja, das heißt vielleicht, dass ein böser Mensch ist vielleicht nur 8 oder 10% heilig und der Rest ist verdorben. Ganz schlimm. Ein normaler Mensch, Durchschnittsmensch, vielleicht 40, 50% heilig. Ein richtig guter Mensch, 70, 80%. Aber Gott ist 100% heilig. Aber ich glaube, so funktioniert das nicht. Die Heiligkeit, die die Bibel meint, umfasst natürlich das Fehlen von Sünde. Aber es ist weit mehr. Eigentlich ist die Situation ganz anders. Eigentlich ist es so, der Einzige, der an sich, aus sich heraus, selbst heilig ist, ist Gott. Und alles andere, was in irgendeiner Weise heilig ist, hat das nur, wenn es Anteil hat an seinem Charakter und seinem Wesen. Nur wenn es verbunden ist mit Gott. Unabhängig von Gott gibt es überhaupt keine Heiligkeit. Da gibt es auch keine 20%. Unabhängig von Gott gibt es 0% Heiligkeit. Die Heiligkeit, die Gott hat, ist der Ursprung, ist die Quelle. Alles andere, was in irgendeiner Weise Heiligkeit hat, hat es nur, wenn es mit ihm verbunden ist. Und so kann es auch sein, dass zum Beispiel Gegenstände heilig sein können. Ein Berg kann zum Beispiel heilig sein in der Bibel oder ein Gewand oder auch Töpfe und Pfannen. Sie können heilig sein, wenn sie abgesondert sind, wenn sie zu seiner Andersartigkeit dazugerechnet werden. Gott ist nicht 25% heiliger als ein guter Mensch, sondern er ist allein die Quelle aller Heiligkeit. Was macht Gott heilig? Was macht ihn andersartig? In diesem Psalm können wir mindestens drei Dinge erkennen, die Gott kennzeichnen und ihn heilig machen, dreimal heilig. Das erste ist gleich im ersten Vers die Majestät Gottes, die Größe Gottes. Der Herr ist König, heißt es. Und da fängt das Problem für uns schon an, wenn wir die Psalmen lesen und versuchen, das zu verstehen und nachzubeten. Was heißt schon König? Wir haben überhaupt keine Vorstellung davon heutzutage, was es heißt, dass jemand König ist. Das gibt es nicht mehr. Es gibt zwar die Royals, die britischen, und dann haben wir ja auch eine Nachricht mitgekriegt, Prinz Philipp wurde bestattet, ist nicht allzu lang her. Aber was sind das schon für Könige oder Königinnen? Die sind vielleicht reich, haben vielleicht eine repräsentative Funktion, aber die haben keine Macht. Wenn Psalm 99 sagt, der Herr ist König, dann müssen wir uns in die antike Welt hineinversetzen. Was hieß es damals, wenn jemand König war? Es hieß nicht nur, dass er reich ist, sondern vor allem, dass er Macht hat, dass er absolut herrscht. Auch die Könige in Israel hatten Macht, große Macht. Sie haben große Heere befehligt. Sie hatten so viel Macht, dass sie sogar bedrohlich werden konnten. Wenn jemand ihnen unangenehm war, dann hatten sie die Macht, diese Person einfach zu beseitigen. Selbst so ein guter König wie David hat ja genauso gehandelt. Als er sich mit Bathseba eingelassen hat, wurde Uriah, der Ehemann von Bathseba, zum Problem. Er musste nur einen Brief schreiben, ein paar Zeilen, und sein Leben war weg. So eine Macht hat ein König. Oder denken wir an Xerxes in der Geschichte von Esther. Wisst ihr noch, wie das war? Mordecai sagt, Esther, überleg mal, wenn wir nichts unternehmen, dann wird dieses Befehl dazu führen, dass unser ganzes Volk ausgelöscht wird. Du musst was tun, du bist ja schließlich die Königin. Geh zum König, rede mit ihm. Und was sagt sie? Nee. Warum? Sie hatte Angst um ihr Leben. Warum hat sie Angst um ihr Leben? Sie ist doch die Königin. Aber dieser König war so mächtig und so groß, dass es tatsächlich wohl so war, dass wenn sie unaufgefordert in seine Gegenwart kommt, selbst als Königin, dass sie damit rechnen musste, dass sie vielleicht ihr Leben verliert. Sie riskiert ihr Leben nur dadurch, dass sie in seine Gegenwart kommt, ungerufen. Wie geht's wohl so einem Menschen in so einer Situation? Wie ging es der Esther wohl in dieser Situation? Nervös? Weiche Knie? Beeindruckt, unsicher, eingeschüchtert, überwältigt? Wahrscheinlich alles. Und auch eine gewisse Ehrfurcht. Einfach vor dieser Macht. Jahwe ist König, heißt es im ersten Vers. Und dann heißt es direkt, es zittern die Völker. Und das zu Recht. Wenn Jahwe wirklich König ist, dann ist es die richtige Reaktion. Dann ist es berechtigt. Dann heißt es weiter, er thront über den Cherubim. Die Cherubim, das waren die Engelwesen, die besonders starken. Auch die waren gefährlich. Deswegen hat Gott sie zum Beispiel in 1. Mose 3 am Ausgang zum Garten Eden gestellt, mit Schwertern, um den Weg zu versperren, damit Adam und Eva nicht zurück können und vom Baum des Lebens essen. Es ist wie die Leibwache Gottes. Die höchsten Engel, die herrlichsten Wesen. Und sie thronen über die Bundeslade. Die wurden aus Holz geschnitzt und dann mit Gold überdeckt im Tempel. Große, beeindruckende Wesen, die den Thron Gottes bewachen. Und Gott ist derjenige, der da drüber thront. Er ist noch viel größer, noch viel beeindruckender. So groß ist Gott. Der Herr ist König. Was ist darauf die richtige Reaktion? Wie sollen wir darauf reagieren? Hier steht, es wankt die Erde. Die Erde erbebt, es gibt ein Erdbeben. Vielleicht zittert die Erde auch vor Gott, hat Furcht vor ihm. Andererseits, ich weiß nicht, ob die Erde Gefühle hat, aber wer auf jeden Fall zittert und Furcht hat, wenn die Erde bebt, sind Menschen. Auch hier wieder etwas, wo wir uns ein bisschen reindenken müssen. In Deutschland haben wir keine Erdbeben. Wir wissen gar nicht, wie bedrohlich das ist. Auf den Philippinen hatten wir Erdbeben. Ich selbst habe aber nie schlimme mitgekriegt. Also immer leichte, so ein Grummeln und alles wackelt ein bisschen, aber es war nicht besonders schlimm. Aber ein richtiges Erdbeben, das ist furchtbar. Im letzten Jahr hatte meine Schwester in Kroatien Erdbeben. Und in ihrem Dorf sind Häuser auch kaputt gegangen. Das war schon heftig. Und das war so schlimm, dass alle geflüchtet sind aus den Häusern. Es war eigentlich im Winter, es war kalt, es war ein Schneesturm. Und die saßen stundenlang in ihren Autos, weil sie einfach Angst hatten. Und es ständig Nachbeben gab. Und über Wochen gab es immer wieder Nachbeben. Die Menschen haben teilweise nachts einfach nicht schlafen können. Einfach, weil sie so angespannt waren. Manche sind sogar weggezogen. Die haben es nicht ausgehalten. Weil man hilflos ist. Man ist ausgeliefert. Was will man machen? Man kann gar nichts machen. Man kann sich festhalten und hoffen und warten. So, sagt Psalm 99, ist es, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen. Gottes König. Und alle sollen zittern. Wir sollen Ehrfurcht haben vor seiner Majestät. Die Heiligkeit Gottes wird hier beschrieben als Majestät, als Größe. Das ist Andersartigkeit Gottes. Und das sollen wir anerkennen. Das sollen wir einfach zur Kenntnis nehmen und auch anerkennen und sagen, dass er groß ist. Deswegen heißt es, preisen sollen sie deinen Namen, den Großen und Furchtbaren. So groß ist Gott und gleichzeitig merken wir, so klein sind wir. Wir vergessen das manchmal, wie ohnmächtig wir sind. Ich bin nicht wichtig, du bist auch nicht wichtig heute Morgen. Nicht wirklich. So im ganz großen Bild. Gott ist groß, Gott ist wichtig. Deswegen heißt es in Vers 3 zum Schluss, heilig ist er. Kennen wir Ehrfurcht? Haben wir schon mal Ehrfurcht erlebt? Haben wir bedrohliche Menschen schon mal gesehen oder sind ihnen begegnet? Menschen, die unheimlich viel Macht haben, vielleicht über uns, vielleicht ein sehr hochgestellter Chef oder so, ich weiß nicht. Ich glaube, wir kennen das gar nicht so richtig, wie die Menschen damals, wenn sie einem König begegnet sind. Aber vielleicht in der Schöpfung ist uns vielleicht so ein Gefühl schon mal gekommen, wenn wir vielleicht auf dem Meer waren irgendwo und große Wellen war, Sturm, und man merkt, wie ausgeliefert man ist. Man hofft nur, dass nichts passiert, weil hunderte von Kilometern von Land wissen wir, wir haben keine Chance. Wir können gar nichts machen. Oder vielleicht mal in den Bergen, nicht nur die Größe der Berge, sondern vielleicht an der Klippe stehen und hunderte von Metern runterschauen und zu merken, wie gewaltig alles ist und wie klein und bedroht mein Leben ist. Wenn wir dieses Gefühl schon mal gespürt haben, dann können wir dieses Gefühl nehmen und mal 100 verstärken oder mal 1000 verstärken. Und dann beginnen wir vielleicht ein bisschen zu erahnen, was es heißt, dass der Herr König ist und dass er heilig ist. Aber das ist nicht alles. Das Zweite, was wir finden in den Versen 4 und 5, ist, dass Gott gerecht ist. Und das ist gut so, dass er gerecht ist. Allerdings ist das ein zweischneidiges Schwert. Aber zunächst einmal das Gute. Das Gute ist, dass dieser unendlich große Gott, dem wir völlig ausgeliefert sind, nicht völlig willkürlich mit uns umgeht. Er ist gerecht. Und die Gerechtigkeit ist die Garantie dafür, dass er sich daran hält, was gut ist und was richtig ist. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Das haben Menschen eigentlich schon immer gewusst. Wenn Menschen über die Jahrtausende über Gott oder Götter nachgedacht haben, wie haben sie sich vorgestellt? Meistens, die allermeisten hatten Vorstellungen davon, dass die Götter eigentlich ziemlich durchtrieben sind. Sie sind unzuverlässig, sie sind listig, sie sind bösartig, sie wollen die Menschen häufig ausnutzen. Selbstsüchtig. Was für eine frohe Botschaft, was für eine gute Nachricht, dass wir sagen können, der Herr ist gerecht. Er liebt Gerechtigkeit. Es gibt Regeln und Gesetze, es gibt eine Ordnung im Universum und Gott hält sich daran. Nicht, weil er daran gebunden ist, weil irgendwo ein Gesetz über ihn steht, sondern weil die Gesetze ein Ausdruck dessen sind, was in seinem eigenen Wesen ist. So ist er eben. Und das ist eine gute Nachricht für uns. Gott ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit. Deshalb gab er Jakob, das heißt Israel, auch seine Gebote, seine Ordnungen. Und es ist befreiend, wenn es Gerechtigkeit gibt. Das schafft Lebensräume. Wenn Gerechtigkeit herrscht, dann kann sich das Leben entfalten zum Guten. Deswegen freut sich Gott, wenn seine Geschöpfe ihm auch nachahmen. Er sagt, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nichts begehren, was deinem Nächsten gehört. Wenn seine Kinder so leben, dann entstehen Segensräume. Und dann erkennt man etwas von seinen Eigenschaften, von seinem Charakter. Wer freut sich eigentlich am meisten über Gerechtigkeit? Jeder, dem mal Ungerechtigkeit widerfahren ist. Und das mag sehr unterschiedlich ausfallen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe jetzt nicht wirklich so die ganz schlimmen Dinge erlebt in meinem Leben. Ich würde sagen, ich habe normale Ungerechtigkeiten erlebt. Aber selbst die haben mich krank gemacht. Die haben mich so geärgert. Ich denke an einen Vermieter, der uns wirklich übers Ohr gehauen hat, mit wirklich schlimmen Lügen, wirklich dreist ohne Ende. Ich könnte mich jetzt immer noch darüber aufregen. Obwohl es fast 20 Jahre her ist. Aber ein bisschen freue ich mich schon, wenn er mal vor Gott steht und die Bücher aufgemacht werden und man sieht, ah, guck mal, das war gar nicht der Herr Keller. Der war es nicht, der hat es nicht kaputt gemacht. Und alle das einfach sehen oder dieser Mann das einsehen muss. Ja? Ich freue mich irgendwie drauf, auch wenn es kleinlich ist. Was müssen erst Menschen sagen, die vielleicht wirklich schlimmes Unrecht erleiden, die vielleicht verfolgt werden wegen ihres Glaubens. Was muss das für eine Freude für die sein, zu wissen, irgendwann wird alles aufgedeckt und alle Verleumdungen, alle bösen Unterstellungen, alles, was falsch gesagt wurde, wird aufgedeckt und wird zurechtgerückt. Das ist ein Grund zur Freude. Und wenn wir erkennen, dass alles Leid hier auf der Welt eigentlich letztendlich durch Sünde kommt, dann können wir uns freuen, dass Gott gerecht ist und dass er versprochen hat, wenn er neue Himmel, neue Erde macht, wird es keine Sünde mehr geben. Wenn Gott nicht gerecht wäre, dann hätten wir die Sorge, das Ganze fängt ja wieder von vorne an. Aber unsere Hoffnung ist, dass Gott von seinem Wesen her gerecht ist und Gerechtigkeit schaffen wird. Aber gleichzeitig, das ist ja ein zweischneidiges Schwert, bedeutet die Gerechtigkeit Gottes unser Todesurteil. Denn egal, wie sehr ich mich über diesen Vermieter aufrege, ich habe oft genug genau das Gleiche getan. Und eine einzige Sünde reicht, dass ich genauso unter dem Gericht stehe. Und dann habe ich auch keinen Platz in dieser neuen Welt, wo keine Sünde mehr ist. Es ist gut, wenn wir uns nach der Gerechtigkeit Gottes sehnen und uns darauf freuen, unsere Hoffnung darin haben. Aber es ist auch gut, wenn wir uns bewusst sind, dass wir selbst dann bedroht sind. Gott ist gerecht. In Vers 5 schließt dieser Abschnitt mit der Feststellung, heilig ist er. Aber der Psalm hört hier nicht auf, Gott sei Dank, sondern wir haben noch den dritten Abschnitt, die Verse 6 bis 9. Und hier lesen wir und lernen wir, dass Gott gnädig ist. Und auch das gehört zu seiner Heiligkeit dazu, seine Andersartigkeit. Wir haben vorhin gesehen, dass Gott über die Cherubim thront. Auch das ist bedrohlich, die ganze Macht und Gefährlichkeit dieser Engelwesen. Aber der Hinweis auf die Cherubim ist auch ein Hinweis auf Gnade. Denn in der Bundeslade waren das die Cherubim, die da drüber standen mit ihren ausgestreckten Flügeln. Und die Bundeslade selbst, dieser Deckel, das ist der Gnadenthron Gottes. Einmal im Jahr ist der Priester in das Allerheiligste und hat das Blut von Opfertieren auf diesen Deckel gesprengt und dadurch wurde Sühnung gewirkt für das Volk. Und wenn er rauskam und das Opfer angenommen wurde, dann hat das Volk gejubelt. Uns wurde vergeben. Gott hat uns vergeben. Wo vergibt Gott? Genau an dieser Stelle, wo die ganze Bedrohung von ausgeht. Genau hier, an dieser Stelle, ist auch der Ort der Versöhnung. Wenn Gott nur groß wäre und nur gerecht, dann hätten wir keine Hoffnung. Aber er ist gnädig. Genau da, an der Stelle, wo die größte Bedrohung ist, ist auch die größte Gnade. Und das nicht nur am Versöhnungstag. Das ist einfach sein Wesen. Das lesen wir hier auch, wo von Mose, Aaron und Samuel gesprochen wird. Das waren Mittler. Die sind eingestanden für das Volk und haben für das Volk gebetet, auch um Vergebung. Und Gott hat auf sie gehört und hat vergeben. Wir denken an Mose in der Wüste beim goldenen Kalb. Er fleht um Gnade und Gott sagt, in Ordnung, ich werde vergeben. Ich werde euch nicht vernichten. Oder als die Kundschafter ausgeschickt wurden, um das Land zu erspähen und das Volk Mut verloren hat und dachte, Gott ist nicht groß genug, um uns in das verheißene Land zu führen. Wir wollen zurück nach Ägypten sogar. Auch da hat Mose dann gebetet und Gott hat vergeben. Das ist Gnade. Er musste nicht vergeben. Das hat ihn niemand gezwungen. Ich glaube, das vergessen wir manchmal. Wir sind so gewöhnt. Es ist so normal für uns, dass Jesus für uns gestorben ist, unsere Sünden bezahlt hat, Gott uns vergibt. Aber das ist nicht selbstverständlich. Es liegt überhaupt kein Zwang dahinter. Gott wäre 100% gerecht, nur mit der Strafe. Aber so ist er nicht. Aus sich heraus möchte er vergeben. Das ist andersartig, das ist heilig. So ist Gott. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch Konsequenzen gibt. Auch das lesen wir hier. Da heißt es nämlich, dass er ein vergebender Gott ist, Vers 8, doch auch ein Rächer ihrer Taten. Wie passt das zusammen? Wie kann Gott einerseits vergeben und andererseits ein Rächer von Taten sein? Wie kann er das beides gleichzeitig sein? Schon im Alten Testament, schon bei Mose, ist es eine Gnade, wenn Gott auch Sünde straft. Es ist eine Erziehung. Wenn Gott straft, wenn Menschen die negativen Folgen selbst spüren müssen, dann ist es eine Erziehung. Es macht ihnen die Augen auf, es macht uns die Augen auf dafür, dass Sünde eigentlich böse ist. Das vergessen wir nämlich, das ist uns nicht bewusst. Wir werden verblendet von der Sünde, wir sehen nur die schöne Seite, die Täuschung. Das und das werde ich dir geben, so ist die Versuchung. Das halten wir für gut und begehren das und wollen das haben. Wir sind völlig verblendet. Und so hat die Sünde so eine Macht über uns, hat uns fest im Griff. Aber wenn wir gezüchtigt werden, wenn wir leiden, wenn wir Schmerzen spüren, dann auf einmal dämmert uns, das mit der Sünde, das ist vielleicht doch gar keine so gute Idee. Das sieht zwar ganz schön aus, aber guck mal, wohin das führt, was die Konsequenzen sind. Das ist zerstörerisch. Die Sünde wird uns zerstören. Und Gott lässt dann die Strafe eben auch mal zu, damit wir das erfahren, damit wir geheiligt werden, gereinigt werden, damit ein Keil zwischen uns und der Sünde getrieben wird. Das ist auch Gnade, das ist Liebe. Und das ist etwas, was wir ganz persönlich auch erfahren können und müssen. Und auch der Psalm soll persönlich werden. Es geht hier heute Morgen nicht nur darum, zu erfahren, wie Gott ist, ganz allgemein und theoretisch. Zweimal heißt es, heilig ist er, aber zum Schluss heißt es, denn heilig ist der Herr, unser Gott. Und zu diesem Punkt will uns der Psalm auch führen, dass wir sagen, das ist unser Gott, das ist mein Gott. Er lädt uns ein, ihn ganz persönlich für uns selbst zu erfahren, ihn kennenzulernen. Auch seine Gnade und Vergebungsbereitschaft ist etwas, was wir erleben müssen. Dass wir wirklich mit unserer Schuld auch zu ihm kommen und um Vergebung bitten und dann erleben, dass er das tatsächlich vergibt. Das kann niemand für uns tun und das kann man nicht einfach allgemein nur als Wahrheit anerkennen. Das muss man selbst erleben. Dann kann man sagen, heilig ist der Herr, mein Gott. Heilig ist der Herr, unser Gott. Psalm 99 ruft uns auf zur Anbetung Gottes, weil er ist, wie er ist, weil er andersartig ist. Weil er heilig ist, dreimal heilig. Finden wir Freude daran, Gott so zu betrachten? Löst es in uns irgendetwas aus? Irgendeine Sehnsucht? Sättigt es unsere Seele? Das ist ein Test dafür, ob wir überhaupt wirklich eine Beziehung zu Gott haben, ob wir überhaupt wirklich zum Glauben gekommen sind, ob wir uns überhaupt wirklich bekehrt haben. wenn wir ein bisschen davon spüren, dass das wichtig ist und uns darüber freuen, dass er ist, wie er ist, dann ist es ein Hinweis dafür, dass er in uns gewirkt hat, dass der Heilige Geist in uns wohnt und Sehnsucht weckt. So wie die Psalmisten immer wieder von dieser Sehnsucht sprechen, Psalm 42, wie eine Hirschkuh lechzt nach frischem Wasser. Da lechzt der Psalmist nicht nur nach den Gaben Gottes, sondern nach Gott selbst. Einfach dich anzuschauen, dich anzubeten, dich zu betrachten, das tut was mit mir, das sättigt mich in irgendeiner Weise. Oder im Psalm 63, deine Gnade ist besser als Leben. Einfach nur über Gott nachzudenken, über seine Gnade und die wahrzunehmen, ist besser als weiterzuleben ohne Gnade. Wenn diese Sehnsucht in uns ist, dann ist es ein gutes Zeichen. Und dann verspricht uns auch sein Wort, dass diese Sehnsucht auch komplett gestillt werden wird. Es kommt die Zeit, da werden wir Gott sehen in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen Heiligkeit. Und dann wird die Seele in Gott wirklich Freude haben und Frieden und in ihm ruhen. Das sind gute Aussichten. Dazu sind wir berufen. Noch ist es nicht so weit. Noch sehen wir nicht Gott in seiner ganzen Größe. Aber wir haben auch vorhin gelesen in Offenbarung 1, dass Jesus Christus ihn in besonderer Weise offenbart hat. Wenn wir Christus betrachten, dann sehen wir den König und er wird wiederkommen als herrlichen König. Es ist noch nicht so weit, wir beten weiterhin, dein Reich komme. Aber wir haben die Hoffnung und die Erwartung, dass es so sein wird. Er, der König, dreimal heilig, in seiner Majestät, in seiner Gerechtigkeit, in seiner Gnade. Paulus sagt in Philipper 2, deshalb hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugen, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist und damit König zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.